Wir gucken in die Presse heute am Samstagmorgen mit Ulrich Sonnenschein. Vorsprung Ost steht heute in großen Lettern auf der ersten Seite des Feuilletons der FAZ. Da fragt man sich, ist das ironisch gemeint oder gibt es den tatsächlich, den einen Bereich, in dem der Osten dann doch mal besser ist als der sonst oft überhebliche Westen?
Ja, es scheint ihn tatsächlich zu geben. Bei den Corona-Zahlen steht der Osten viel besser da als der Westen. Um einmal genau hinzuschauen, hat sich die FAZ nach Aschersleben begeben, ins Salzland, östlich vom Harz in Sachsen-Anhalt. Dort hat es bis heute keinen einzigen Corona-Toten gegeben bei 79 gemeldeten Erkrankten. Das Salzland ist eine strukturschwache Region. Mehr als ein Drittel der Bewohner ist über 60. Viele Häuser stehen leer. Wer etwas aus sich machen wollte, ist schon vor Jahren in den Westen gegangen. Früher lebten hier 280.000 Menschen. Jetzt sind es nur noch 180.000. Aber die Menschen hier befolgen die Corona-Regeln akribisch. Sie tragen Maske, halten Abstand, stehen sich ohnehin nicht so auf den Füßen wie im Westen. Und auf einmal wandeln sich die strukturellen Nachteile zum Vorteil. Die schlechten Verkehrsbedingungen zwischen den verstreuten Dörfern, die kleinteilige Wirtschaft, die keine Geschäftsreisen nach China oder in die USA erfordert. Hier lassen sich lokale Krisenherde problemlos eindämmen. Und so kann man es sich leisten, Lockerungen zuzulassen. Gottesdienste, Familienfeiern, Besuchen in Pflegeheimen, alles wieder erlaubt. Angst gibt es wenig, auch kaum Proteste. Man ist zufrieden hier mit dem Corona-Management der Politik.
Bleiben wir doch noch mal in Ostdeutschland. Es ist ja schon ein bisschen seltsam, wie 1990 plötzlich so sämtliche Ostkultur verschwunden ist. Die Literatur, die Filme, der Ostrock. Jetzt, so scheint es, kommt das alles wieder.
Die Welt berichtet heute von einer längst überfälligen Renaissance, die sich nicht nur an dem großen Erfolg von Andreas Dresens Film über den Arbeitersänger Gerhard Gundermann festmacht. Doch zuerst fragt sie sich, wer dafür sorgte, dass die Bücher auf die Müllkippe gebracht wurden, DDR-Filme aus den Kinos verschwanden und die Musik aus den Plattenläden. War es die freie Marktwirtschaft, die um ihre Freiheit fürchtete? Oder war es der vorauseilende Gehorsam des Einzelhandels, der ahnte, dass man die alten Sachen ohnehin nicht mehr würde verkaufen können? Wie kam es, dass ein niedersächsischer Pastor 80.000 Bücher vor dem Schredder rettete, dafür das Bundesverdienstkreuz bekam und trotzdem nicht viel passierte? Was hier verloren ging, so die Welt, war nichts weniger als das kulturelle Gedächtnis einer Nation. Denn das, was in der DDR entstand, war mitnichten nur Staatskunst. DEFA-Filme, die man verstümmelt hatte, ehe sie im Giftschrank landeten, verbotene Lieder, zensierte Bücher, deren Autoren ins Gefängnis kamen oder zum Verlassen des Landes gedrängt wurden, Bilder, die zerstört worden waren oder in Depots verrotteten. Eine 40 Jahre währende staatliche Amputation nach Plan, meint die Welt, die noch heute sprachlos macht. Es gibt also tatsächlich etwas wieder zu entdecken, aber eine Suche nach der verdrängten Zeit braucht vor allem eins, den Mut, sich zu verlieren.
Ein ganz anderes Thema, Me Too. Da hätte man ja denken können, dass mit der ersten großen Welle der Veröffentlichungen und Anklagen ein neues Miteinander der Geschlechter eingesetzt hätte. Doch Me Too geht weiter, ungebrochen, schreibt die Welt heute.
Es ist so viel geredet worden über Drehbuchbesprechungen in Hotelzimmern, schreibt Cosima Lutz in der Welt. Und doch läuft alles genauso weiter. Der Vertrauensstelle gegen sexuelle Gewalt, die von allen wichtigen Institutionen in Theater, Film und Fernsehen mitgetragen wird, wurden zwischen 2018 und März 2020 255 Fälle von sexueller Gewalt am Arbeitsplatz gemeldet. 500 Beratungsgespräche wurden geführt, zu 85% mit Frauen. Von der unangemessenen Bemerkung bis zur Vergewaltigung ist alles dabei und fast immer sind die Täter hierarchisch höher gestellte Männer. Nun könnte man meinen, Corona habe sich da positiv ausgewirkt, doch das Gegenteil ist der Fall. In den vergangenen Monaten hat sich die Zahl der Beratungen um ein Viertel gesteigert. Tatsächlich hat man die Existenznot ausgenutzt. Schauspielerinnen, die nicht wussten, wie sie ihre Miete bezahlen sollten, seien zu sexuellen Gegenleistungen aufgefordert worden.
Das ist wirklich übel. Und es gibt aber noch einen Gedenktag, der heute schon in der Zeitung steht, warum auch immer. Morgen wäre Heinrich Karl, genannt Charles Bukowski, 100 Jahre alt geworden.
In einer kleinen Kolumne gedenkt Paul Ingdey dem legendären Biertrinker, der sich schon mit 38 als alten Mann stilisierte und die parfümierte Herrenpoesie verachtete. Neben unzähligen Jobs, mit denen er sich über Wasser hielt, darunter so merkwürdige Beschäftigungen wie Kokosnussmann in einer Keksfabrik, schrieb er zwanghaft jeden Tag. Entgegen der Kultivierung seines Halbwelt-Images, schreibt die FAZ, war Bukowski kein Schlaffi oder Herumhänger, sondern auf seine Weise ernsthafter als viele andere, die nur so aussehen. Er hörte klassische Musik und trank Bier dazu. Morgen wäre der rundheraus erstaunliche Dichter 100 Jahre alt geworden. Das, so schließt die FAZ, hätte er niemals gewollt.
Die Kulturpresseschau an diesem Samstagmorgen mit Ulrich Sonnenschein.
Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.